von dem Moment an laufen, als Christus ans Kreuz angenagelt war. Da war das Schicksal Israels beschlossen und dann war klar, dass die verheißene 70. Jahrwoche dort nicht laufen konnte. So wie Gott erst in seiner Gerechtigkeit und Präzision sich erlaubte, das Geheimnis des Leibes des Christus erst laufen zu lassen, wenn die Verwerfung des Messias fest war. Und das war im Moment, wo er angenagelt war am Kreuz. So war die Verwerfung fertig, klar. Und jetzt wurde unser alter Mensch mitgekreuzigt. Da beginnt jetzt das Geheimnis des Leibes des Christus zu laufen. Erst als Israel die Ablehnung vollständig sicher war, hat Gott erst gewagt, jetzt in seiner Gerechtigkeit und Klarheit, jetzt das Geheimnis des Christus laufen zu lassen. So. Und diese 70. Jahrwoche, die jetzt weiß, wie bald dann laufen wird, ne, lässt Gott erst laufen, wenn wir, jetzt ist er uns gegenüber treu, solange wir da sind, kann die 70. Jahrwoche unmöglich laufen. Erst dann. Ja. Also, Geheimnis Gottes. Die Entrückung findet statt unbedingt vor den letzten 7 Jahren. Und während nun in den ersten 3,5 Jahren unten die Posaunengerichte durchgeführt werden, sind wir vor dem Richterstuhl Christi nach der Entrückung. Und beim Schall der siebten Posaune da unten sind wir als Geheimnis Gottes da oben vollendet. Und erst jetzt kann alles andere geschehen, dass der Satan auf die Erde geworfen wird und was da alles dazu gehört. Jetzt dürfen wir uns wieder in die Ordnungen des Hauses Gottes führen lassen. Oder auch dürfen wir was zumuten. So. Also, wir sehen mal hier Weisheit und Offenbarung. Hans Karl Münkel, hast du sowas gelesen?
Weisheit und Offenbarung, genau.
Auf dass er euch gebe, den Geist der Weisheit und Offenbarung zur Erkenntnis seiner selbst. Ich nenne jetzt nur diese verschiedenen, darf ich mal sagen, Töchter der Weisheit oder Säulen der Weisheit, Offenbarung, darum wage ich auch dieses Zelt der Offenbarung zu nennen. Ein weiterer Ausdruck heißt Einsicht, ein anderer Ausdruck heißt Verständnis und Verstand. Ein anderer Ausdruck heißt Kenntnis und ein anderer Ausdruck heißt Erkenntnis. Und da denken wir, haben wir keine Ahnung, in was sich die nun typisch unterscheiden, diese verschiedenen Ausdrücke. Ihr seht, ich habe die immer da in Gelb eingesetzt. Weisheit, Offenbarung, Einsicht, Erkenntnis, Kenntnis, Verstand oder Verständnis. Das sind die Hauptbegriffe, um die es hier geht, die nun hier ganz klar gestellt sind in jeder nur wünschbaren und denkbaren Weise. Den Allerheiligsten, die Bundeslade, im Heiligtum, Räucheraltar, Schaubrottisch mit Weinkelchen, goldener Leuchter. Im Vorhof das Waschbecken der Priester, wenn sie hier geschlachtet haben, Hände und Füße zu waschen. Waschbecken. Und hier der Brandopferaltar, wo die Opfer nun geschlachtet, getötet und nach den Gesetzesvorschriften geopfert worden sind. Ich darf weiter nochmal darauf hinweisen, diese Linie hier stellt genau maßstäblich zu der Größe des Zeltes der Zusammenkunft, der Hütte des Zeugnisses, die Umfriedigung des Vorhofes dar. Ich darf aber heute Abend nicht einfach repetieren. Der Vorhof bildete zwei Quadrate. Das hier ist das zweite Quadrat, das erste Quadrat, das ging bis etwa hierher, 50 Ellen breit und 100 Ellen lang, die Umfriedigung des Vorhofes. Also genau 5000 Quadratellen Inhalt. Darf ich daraus hinweisen, wie war es bei 5000 Quadratellen, mindestens 60 auf 60. Was hat Jesus geboten bei der Speisung der 5000?
Lagern zu je 50.
Dass sie sich lagern sollen, also nebenbei noch gesagt, auf grünem Grasen. Achtung, in Reihen zu 100 und zu 50. Was hat er angeordnet? Das gab genau eine Darstellung der Umfriedigung der Stiftshütte. Auf jeder Quadratelle saß einer. In Reihen, in Beten, von 100 in der Richtung und von 50 in der Richtung. Also, wir sehen, Jesus, auch wenn er sich auf grünem Grase bewegt, ist immer im Hause des Vaters zu Hause. Gegenwart Gottes. Gott ist Geist. Gott ist Liebe. Da lesen wir von der Liebe des Geistes. Gehört ins Allerheiligste. Das Licht muss der Finsternis weichen. Christus, das Licht der Welt. Aber die Weisheit wird von der Bosheit nie überwältigt, sondern die Weisheit Gottes überlistet die Weisen dieser Welt. Die ganze Bosheit. Im Heiligtum, da ist der Geist zu Hause, die Liebe, Gott, der Herr selber. Hier ist der Raum der Seele, Heiligtum, der Liebe im Allerheiligsten entspricht hier die Hoffnung. Dann haben wir Liebe, Hoffnung und dann haben wir gelernt, der Glaube ist das, was alles einfasst. Und die Tür, sagt Jesus, ich bin die Tür, und wer durch ihn eingeht, der ist hier, wandelt im Glauben, im Halt des Glaubens. Er lebt das alles nur im Glauben. Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, die sind hier im, schon bei der Stiftshütte wunderbar geordnet und dargestellt. Die Liebe aber ist die größte von ihnen, denn die Liebe glaubt alles und hofft alles. Und was die Liebe alles glaubt und hofft, ist, lässt das zuschanden werden. Wie steht denn geschrieben? Die Hoffnung, mit der die Liebe Gottes hofft, lässt nicht zuschanden werden. Und was hofft denn die Liebe Gottes alles? Alles. Klar, klares Evangelium. Offenbarung, Seele, hier Glaube, Betätigungsfeld der Tugend, Hier kann sie Kenntnis nehmen, die Hütte, das Volk ringsum, die Form der Hütte. Kenntnisnahme hat zu tun mit der äußeren Erscheinungsform. Aber Einsicht in diese Dinge war dem Volk ja unmöglich, bei Todesstrafe verboten. Nur die Leviten dürfen da eingehen. Also Glaube, Liebe, Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei sind in ihren Ordnungen für uns nun klar. Wer nun durch die Tür Jesus Christus in den Raum des Glaubens eingegangen ist, für den gilt, der kann nicht genug wissen, während dem für alle, die außerhalb des Glaubens sind, oder gar den Schöpfer und Gott ablehnen, für die kann das Wissen nur aufblähen. Während für den Menschen des Glaubens, der kann nicht genug wissen, denn der Begriff Wissen ist dargestellt durch den Bau der Hütte. Das ist die Enthaltsamkeit hier dran, dass das Ausharren, hier die Gottseligkeit und die Bruderliebe, die beiden Cherubim werden Brüder genannt in Hebräischen, und Gott thront auf dem Sühnedeckel zwischen den Brüdern. Liebe Brüder und Schwestern, wissen wir jetzt, wo Gott die Brüder und die Bruderliebe aufgestellt hat? Etwa im Lager, im Vorhof, nicht einmal im Heiligtum, sondern im Allerheiligsten. Unser Gott möchte ruhen im Schoße der Brüder, die sich lieben in Christus. Denn die Cherubim, die Brüder genannt werden, wurden mit dem Sühnedeckel, welcher die Erlösung in Christus darstellt, aus einem Talent reinen Goldes herausgearbeitet. Die Brüder in Christus. Und Gott hat dem Mose erklärt: Mose, wenn ich mit dir spreche, denn dieser Raum wird ja auch wie genannt. Das ist der Audienzsaal Gottes. Sprachort. Mose, wenn ich mit dir spreche, ich werde nur sprechen vom Sühnedeckel herab und aus dem Schoße der Bruderliebe. Liebe Geschwister, das heißt, wenn wir andere Stimmen hören, kann es von heiligsten Engeln sein oder weiß ich von wem, die etwas anderes reden als Versöhnung in Christus, als Geheimnis Gottes, der Gedanken des Herzens Gottes, als Bruderliebe und Gottesliebe. Das ist nicht meine Stimme. Das kann so heilig und so brav und so schön und so edel und gut klingen, wie es will. Kann heilig und gerecht und gut sein, wie das Gesetz. Aber Liebe und Barmherzigkeit fehlt. Jetzt kommen, das war jetzt ganz kurze Repetition. Jetzt fragen wir uns, wer sind diese vier Lager? Levi hatte drei Söhne, namens Kehat einer, namens Gerson der zweite und Merari der dritte. Mose empfing am Sinai von einem Engel ein Modell für diese Hütte, dass er alles genau wusste, wie es aussehen soll und so weiter. Und das heißt, im Himmel lesen wir im Buch der Offenbarung, da wird eines Tages der Tempel der Hütte des Zeugnisses im Himmel geöffnet. Das Original davon ist also im gegenwärtigen himmlischen Jerusalem vorhanden, Und was nun die Nachkommen Levis betrifft, da war Mose, wenn sie ja da im Schilfkörbchen im Nil sich stellen wollten, war ein Sohn von Amram, dem Leviten, und Jobbet seiner Mutter, und der seinerseits von Levi. Also, drei Söhne noch einmal hatte Levi: Merari, Gerson und Kehat. Und zu den Kehatiten gehört auch Mose, Aaron und seine Söhne und dieser Eleazar. Und nun, rings um die Hütte und um diese Lagerordnung, das sind also jetzt zur Zeit, als Israel durch die Wüste wanderte, wurde ja das Zelt immer wieder, wenn Zeichen kam zum Aufbruch der Lager, wurde die Hütte abgebrochen. Wie wir gesehen haben, die Hertigen hatten hereinzugehen, den Scheidevorhang runterzuholen und mit dem Scheidevorhang die Bundeslade zuzudecken, dann darf ja nicht stehen bleiben, um alle heiligen, hochheiligen Geräte zuzudecken. Und das heißt, 40 Jahre lang wurde diese Hütte auf- und abgebrochen und wieder aufgerichtet. Immer wo sie lagerten, wurde sie wieder aufgerichtet. Und wie war es denn? Was ist denn mit der Hütte geschehen beim Einzug ins Land? Die wurde aufgestellt auf der Höhe zu Gibeon, da wo die das Untergesindel der Gibeoniter herkam. Wo dann Salomo hinging, weil kein Tempel da war, hat man dort geopfert. Also, fangen wir hier an im Norden oder geben wir Mose und Aaron die Ehre? Sie hatten im Osten vor dem Eingang zum Zelt der Zusammenkunft zu lagern, Mose, Aaron und seine Söhne. Aha. Eleazar hat den Ehrentitel Fürst der Fürsten. Er hatte die Oberaufsicht über Öl zum Licht, das heilige Salböl und über alle hochheiligen Geräte. Eleazar. Hier bei Mose und was sie darstellen, sie sind die, die auserwählt sind, hier ein- und auszugehen, und was die hohen Priester betrifft, einmal im Jahr bis in die Gegenwart Gottes. Wie wir gesehen haben, Glaube, Hoffnung, Liebe, so sind hier die Dinge nach dem Gesetz dargestellt, das Gott nur für gut, als gut bezeichnet hat, wo buchstäblich geopfert wird, geschlachtet wird und Feuer brennt und Blut fließt, während denn hier ist schon das Evangelium des Reiches, das heißt, wird nicht mehr gegessen und getrunken, sondern nur angeschaut. Schaubrote. Goldener Leuchter ist schon das gebrochene Licht des Geistes. Wir haben ja da das gesehen am ersten Abend. Ja, da, Schöpfungsbericht. Wie war es? Ja, gelb, blau, rot. Gelb, blau, rot. Genau nach der Spektralanalyse wäre es mit Regenbogen, genau so hat Gott die Ordnungen dort geordnet wie hier. Und dann hier das Evangelium des Reiches und hier das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Denn der Raum da drin wird von Petrus genannt, der Raum der Gottseligkeit. Und inmitten des Raumes der Gottseligkeit sind eben die Brüder in Christo. Und er und dann die, das ist die Philadelphia, die Bruderliebe, und dann die Agape, die Gottesliebe, er selber hier. Und seht einmal die große Ordnung, Vater, ich, das ist das zweite Quadrat im Grundriss der ganzen Anlage des Offenbarungszeltes. Seht hier. Die Bundeslade ist genau geometrisch der Mittelpunkt des zweiten Quadrates und der Mittelpunkt des ersten Quadrates ist der Schlachtopferaltar. Der Altar, Schlachtopferaltar, buchstäblich, da ist der Räucheraltar, ist also auch ein Altar, und hier die Bundeslade ist der hochheiligste Altar. So, hier, das waren nun insofern die Hausgenossen Gottes dieser Hütte, weil die hier ein- und ausgehen durften. Sie sind aber auch gleich die Verwalter und sind deren Beruf nach Priester. Sie haben eigentlich in diese für das ganze Volk Gottes verborgenen Heiligtümer, im Heiligtum und besonders für das. Für den Raum waren auch die gewöhnlichen Leviten, für die war es unmöglich, auf der Arena nur ein hoher Priester, Aaron oder einer seiner Söhne, durfte da hineingehen. So. Jetzt im Norden der Hütte haben die Nachkommen von Merari, ein Sohn Levis, die Nachkommen von Merari sich zu lagern, nördlich der Hütte. Was hatten die zu tun? Die hatten die schweren Bretter, die die Wände der Hütte ausmachten, und die Riegel und Säulen und Pfosten, also mit einem Wort, alle Tragelemente. Die hatten also die Hütte selbst, den Bau der Hütte, alles Tragelementmäßige, das die Hütte darstellte oder dann ja, aufbaute, war den Merariten übergeben. Also wenn abgebrochen wurde, dann haben sie die schweren Bretter, ich habe gestern Abend gesagt, ein solches Brett, 5 Meter hoch etwa, und etwa 30 Zentimeter lang und etwa 10 Zentimeter schwer. Das war ein gewaltiges Ding. Und dann waren diese Bretter alle mit Gold überzogen. Und dann erst noch hing der innere Vorhang, der die Wohnung genannt wird, der hing dann über diese Bretter herunter. Ah nein, nein, der ging außen so runter. Sie sahen also die goldenen Bretter da drin. Sie hatten, ich bleibe jetzt auch hier stehen, mit allem, was, noch lange nicht alles, was die ihr typisches göttliches Arbeitspensum oder Gebiet oder Angelegenheit. Sie hatten die ganze Tragkonstruktion und Bau, hatten sie zugeteilt bekommen, also was dann hier in unserem Beruf, sagen wir, was Ingenieure sind und Bauleute. Und dann haben wir gesehen, dass Paulus spricht, wenn diese Hütte da abgebrochen wird, haben wir einen Bau von Gott. Denn die Stiftshütte ist mit allen Einzelheiten wieder eine in Bauform dargestellte göttliche Modellvorführung unserer Leibeshütte hier. So wie die sehr rasch abgebrochen werden kann, kann die Hütte auch, ist so gebaut, dass sie rasch abgebrochen werden kann, aber kann die Hütte, bleibt die dann liegen? Bitte? Die wird weitergetragen und an einem anderen Ort aufgebaut. Und was war der Fall? Noch eine Regel, bei der Weiterwanderung, bei nach dem Aufbruch und alles bereit war. Genau, 6 Stämme zogen dann voran, Juda im Osten voraus und dann mit ihm nach 6 Stämme. Und dann kamen die Leviten, die alles das da auf Wagen oder auf den Schultern trugen. Und dann kamen nachher die zweiten 6 Stämme, die folgten auf dem langen Zug durch die Wüste. Und Geist, Seele und Leib. Der Leib ist durch die Hütte selber dargestellt. So. Und diese hochheiligen Dinge hier drin stellen nichts Geringeres dar als die Organe der Seele. Und das ganze Gebilde der Bundeslade mit dem Sühnedeckel und dem Cherubim der Herrlichkeit, die Dinge des Geistes. Und ich wiederhole, die Zahl der Tragelemente, der Bretter, Pfosten, Säulen, Riegel, hier bei der Hütte, ist genau die Zahl der Einzelknochenteile an unserem menschlichen Skelett. Und wenn wir es dann hierher kommen, die haben alle Tücher, Teppiche und Vorhänge zu tragen, also die hatten die, wie heißt der?
Textilien.
Die Textilien, ja. Die alle Textilien zu übernehmen, die alles überdeckt haben, in vierfacher Lage, aber bleiben wir noch hier. Die Gebeine und das Skelett, das habe ich jetzt erwähnt. Und jetzt haben wir da alles, ja, also die Konstruktion. Und hier ist der Begriff Verstand oder Verständnis dargestellt bei den Meraritten. Warum? Weil die Weisheit Gottes durch Salomo sagt, durch Weisheit wird ein Haus geplant. Und durch Verstand, Verständnis wird es gebaut und befestigt. Also, stimmt das? Hatten die das gemacht? Durch Weisheit, ne, wird alles geplant. Aber was nützt das, wenn alles geplant ist und kommt kein Bau zustande? Verstand und Verständnis bildet die Festigkeit im Glauben, das gut gegründet sein, die Konstruktion, Ingenieure, Bauleute. Jetzt die Gersoniten, wie schon gehört, alle Textilien, alle Stoffe, alle Teppiche, alle Vorhänge, also alles, was Tuch und Stoff war, hatten die zu übernehmen. Gerson. Und jetzt diese innerste, also sagen wir, das ist die Decke der Stiftshütte, 10 Ellen hoch. Jetzt lag hier die erste, die unterste, ja, Decke, eine wunderbare Kunst-WBA-Arbeit mit blauem und rotem Purpur und so weiter und so weiter und mit Cherubim eingewoben. Wenn jetzt hier die Decke ist und da ist nun die Wand, die senkrechte, die Bretter, ja, dann haben die Seile, mit denen die alles befestigt haben. Seile haben dann das festgehalten und verflockt. Da ging diese wunderbare Decke, war dann über diesen Seilen gelegt, schräg, und das bildete dann die Wohnung, wird dann die Wohnung genannt. Da konnten dann die Priester, die da in der Bluthitze in der Wüste geschlachtet haben, konnten da im Schatten unter einer vierfachen Decke konnten die dann wohnen. Und bei Salomo sind ja dann das rings um den Tempel drei Etagen, nicht, wo die Priesterwohnungen dann waren. Also ganz wunderbar und gewaltig alles. Und was die nun darstellen unter den geistlichen Begriffen, ist das Wort Kenntnis, während dem Erkenntnis, werden wir sehen, warum das hier dargestellt ist, das ist ja dann die äußerste Decke. Die äußerste Decke. Kenntnis hat es nur, hat es zu tun mit dem sichtbaren oder erfassen des sichtbaren Äußeren. Ihr könnt alle sagen, ja, wenn ihr gefragt werdet, kennst du Bruder Muhl? Kannst du sagen, ja. Aber erkannt hast du den Bruder Muhl noch lange nicht. Ja, lasst nur richtig, er hat verstanden. Noch lange nicht. Kenntnis, das ist die äußere Form, die sich sichtbar zeigt. Jeder Mann, der Gelegenheit hat, das anzusehen. Also, Kenntnis, äußere. Die Wohnung habe ich beschrieben, dann wird Zelt genannt, dann alle Decken und alle Vorhänge und dann die Seile und Pflöcke gehören dazu. Wir haben im Westen zu lagern und stellt eben den geistlichen Begriff Kenntnis dar und stellen beim Leib des Christus Haut und Haar und Fleisch dar. Stimmt das? Was wird dann, wie, für was oder wen sogar, wird dann dieser Scheidevorhang, Textilmaterial, wunderbar, da war noch Cherubim eingewoben. Der Vorhang, wie geht es weiter? Welcher ist, welcher den Fleischesleib Jesu Christi darstellt? Also, die Vorhänge, Fleisch, Haut und Haar. Ich möchte nur sagen, was eben im Hebräischen dasteht, in den Übersetzungen gar nicht sichtbar ist. Noch einmal, wie jedes Brett, also alle Tragelemente, muss ich etwas nachholen, alle Tragelemente in der Stiftshütte sind Akazienholz, haben wir gelernt, Holz der Sünde. Israel blieb im Tale Sittim, im Tale Akazien, und die Söhne Israels versittigten sich mit den Töchtern der Nationen ringsum und Dauerzustand. Tal Sittim. Gedenket, was geschehen ist von Sittim bis Gilgal. Sittim, Tal der Sünde, bis Gilgal, Abwälzung der Schande. Also, so sind die, und was ich jetzt nachholen wollte, Decken,
die Ringe.
Bitte?
Die Ringe und der Vorhang hängen.
Nein.
Die Nägel.
Nein, nein. Ja noch, dann lassen wir es.
Tragelemente hast du
was gesagt. Ah, Tragelemente, ah ja.
Und den Baum als
Tragelemente sind alles Akazienholz. Also, ich sage es gleich richtig, ehemalige Sünder. Akazienholz.
Mit Gold überzogen.
Bitte?
Mit Gold überzogen.
Mit Gold überzogen hier. Ja, nicht nur das, sondern noch in Ägypten und unterwegs haben sie im Akaziental haben sie Akazienbäume gefällt. Was heißt, wenn ein Baum, wie er fällt, so bleibt er liegen. Was heißt das, wenn ein Baum gefällt wird? Tod. Aha. Gott hat keine Akazienbäume gewählt, sondern erst gestorbene Akazien. Nur noch Holz. Gestorben. Und dann wurde was mit den Akazienbäumen Stämmen da gemacht? Dann wurden die geschnitten, schön gerichtet und dann poliert und dann mit Gold überzogen. Also, was ist nur noch da? Kein Akazienbaum mehr, nicht mehr, sondern durch den Tod und Aufrichten, Auferstehung. Ne? Stimmt's bei uns? Ja. Aber war noch mal im Akazientag. Ne? Hat Jesus einmal gesagt, wem viel vergeben ist, zu was ist der fähig?
Viel zu lieben.
Aha. Hat Gott richtig gemacht, musste er uns viel vergeben. Sind wir dann wirklich tragfähig in der Hütte, im Hause Gottes? Aha, ja. Und jedes Brett, Elberfelder, zwei Stiften, in ein Brett, das ja nebeneinander befestigt waren, heißt im Hebräischen nicht Stifte, sondern jedes Brett hat zwei Hände. Also was sind das für Brett? Das sind auferstandene, ehemalige Sünder. Und Füße von Silber. Wunderbar. Erlösung. Erlöst von der Erde. Von dem, so kann das alles reden. Und ihr seht, das Ganze, eine zentrale Darstellung des Gesetzes von Sinai. Wer mich schon lange kennt, der weiß, dass ich direkt verliebt bin in diese Stiftung. Und bedauere sehr, dass in Hebräer 9, was geschrieben steht, von meiner geliebten Hütte. Es hatte zwar auch der erste Punkt eine Hütte, eine weltliche, eine kosmische. Darf ich da etwas traurig sein? Aber es ist halt so. Ne? Getröstet aber bin ich, Mittelpunkt der dritten neuen Schöpfung, neue Himmel, neue Erde, neues Jerusalem. Und dann fahren die
Schöpfung.
Was ist?
Einspruch. Warum dritte Schöpfung? Die Offenbarung 22 heißt, und der erste Himmel und die erste Erde verdient. Wie kommst du auf die dritte?
Weil sich das nur auf die gegenwärtigen Himmel und die gegenwärtige Erde bezieht. Petrus hat hier weiteres Licht. Erste Himmel und eine erste Erde aus Wasser und durch Wasser geschaffen sind in einer Universalkatastrophe in Wasser untergegangen.
Ja, ist klar. Ist klar.
Aber das ist der erste Satz in der Bibel. Ja, Gott schuf die Himmel und die Erde. Aber und dann geht es schon weiter. Und die Erde war wüst und leer. Und was? Und die ganze Erde war wie alles andere untergegangen in einer riesen Finsterniswassertiefe. Die ganze erste Schöpfung war untergegangen. Und was nun unseren Schöpfungsbericht betrifft, wenn wir einen Faden angeschaut haben, ist die Wiederherstellung der Paulus schreibt dann, die gegenwärtigen Himmel aber und die gegenwärtige Erde sind aufbewahrt nicht durch den Wassergeist, sondern fürs Feuer. Ne? Sehen wir den Unterschied? Ne? Ist gut. Kenntnis, Wahrnehmung der äußeren Form. Und jetzt Erkenntnis. Das sind die Kehatiten, waren die Gruppe der Leviten im Süden der Hütte zu lagern. Wie viele Tausende das waren, alle da die Gruppe, nur hier waren die Familien von Aaron und Mose und Eleazar, also weniger. Die hatten, waren alles Priester, fertig waren alles Priester, Leviten, die hatten Eintrittsmöglichkeit bis ins Heiligtum und hatten die hochheiligen Dinge, den goldenen Leuchter, den Schaubotisch und den Räucheraltar, alles zu bedienen und zu jeder Hinsicht zu reinigen und was alles damit verbunden war. Also, und hier, weil diese Gruppe der Leviten im Süden, also die Kehatiten, Mose war, und die waren auch Kehatiten, die waren aus den Kehatiten auserwählt, führen und herrschen und Oberaufsicht zu haben. Und diese Kehatiten, die hatten die hochheiligen Dinge vom Altar, Waschbecken, goldener Leuchter, Schaubrottisch, Räucheraltar und die Bundeslade zu bedienen. Und beim Aufbruch des Lagers hatten die zuerst hineinzugehen und den Scheidevorhang herunterzuholen und damit die Bundeslade zuzudecken. Und alle hochheiligen Geräte wurden zugedeckt. Wenn wir also Bilder sehen, Israel in der Wüste wandert mit der Bundeslade, die man sieht, nicht? Das ist also dann wieder ganz unbiblisch. Das heißt, ausgerechnet die Priester, Hohepriester, decken die geschehene Versöhnung in Christo mit dem Scheidevorhang zu. Der Scheidevorhang zu, hier steht sein Fleischesleib da. Begreiflich? Sie haben ihn angesehen und sahen einen Menschen wie wir, einer von uns. Und der sagte, er sei Gottes Sohn. Und er sei der Messias. Und so weiter. Ja. Das war, sein Fleischesleib war für sie die Decke vorerst. Ja. Dass sie ihn nicht erkannten. So. Das stellt dar die inneren Organe. Also, die Seele braucht ein, könnte das Licht, ja, das unzugängliche Licht, in dem Gott wohnt, gar nicht erfahren. Wunderbare Farbordnung des Regenbogens und der Spektralanalyse. Also, wenn sich Christus schon als Licht der Welt brechen lässt, was geschieht dann? Dann wird die buntfarbige Weisheit, gibt es auch so etwas, wo die Elberfelder im Epheserbrief übersetzen, die gar mannigfaltige Weisheit Gottes, sollen die Fürstentümer und Gewalten, gegen die unser Kampf ist, sollen die lernen an uns, durch uns, die buntfarbige Weisheit unseres Gottes, liebe Geschwister. Da sind wir, was sind wir für Leute? Und da waren, hat Gott dem Mose um die Bundeslade, die Cherubim und all die wunderbaren Geräte überhaupt anfertigen zu können. Der goldene Leuchter war zum Beispiel, wie wir sagen, der siebenarmige Leuchter ist sowieso falsch. Er hätte höchstens sechs Arme. Ne? Denn der goldene Leuchter ist nur sein Fuß, sein Schaft und das Mittellicht heißt der Leuchter. Und das, was da herauskommt, auf einer Seite und symmetrisch auf der anderen Seite, heißt immer aus ihm. Er ist nur er ist der Leuchter. Aus ihm, das sind die Glieder seines Leibes. Wir sind aus ihm, aus Christus sind wir geboren und so weiter. Und jetzt sind diese, wie wir sagen, Arme, das sind, stellen wir uns vor, goldene Röhren. Der Mittelschaft auch Rohr. Was ist denn das jetzt? Das ist der goldene Leuchter. Mittellicht, Freilichter, Dreilichter. So. hatte der Priester jetzt bei jedem Schälchen Öl einzugießen? Aha. Nur einmal an einem Ort braucht er zu gießen. Und jede Flüssigkeit, passt auf, was ich jetzt sage, geht immer auf dem Weg des geringsten Widerstandes abwärts, abwärts, bis sie die Flüssigkeit den tiefsten möglichen Punkt erreicht hat. Stimmt? Warum habe ich das jetzt gesagt? Passt auf, was ich sage. Weil man dem Bruder Muhl gelegentlich nachgesagt hat, ja, der Bruder Muhl, der leichte Vogel, der geht immer den Weg des geringsten Widerstandes. Oh. Ja. Den kann ich jedermann empfehlen, der ist sehr einfach. Nämlich, seid um wie viel besorgt? Seid um gar nichts besorgt. Und da hat der Bruder Muhl die Gnade darin fröhlich zu sein und so scheinbar den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen, und der ist auch noch in Ordnung. Das Öl am tiefsten Punkt. Und wie geht es dann? Hoch? Nicht da in der Röhre hoch, wo er eingießt, sondern kompensieren die Röhren. Ist da immer Gleichgewicht? Immer Gleichgewicht. Und dann ist oben, da sind gleichzeitig alle Schalen voll, es kann alle angezündet werden. Wunderbar. Und von dem oberen, was der Sahaja gesehen hat, wo ich erschrocken bin, da wollen wir jetzt gar nicht reden. Also, und nun hat Gott aus dieser Gruppe Leviten, Kehatiten, einige Männer besonders begnadet. Ich habe den Geist der Weisheit in Oholiab und in, wie heißt der andere, gegeben, sodass sie fähig sind, als Künstler wunderbare Dinge zu schaffen. Bitte. Mach mal einen goldenen Leuchter, wo die Arme, wie wir sagen, Röhren sind. Mach mal. Aus einem Talent reinen Goldes nur herausgehämmert. Nicht gegossen. Und dann die Bundesladung, Kerubin. Und alle die wunderbaren Geräte. Und der ganze Bau. Da waren auch Kerubin eingewoben. Moment, wo der Vorhang zerrissen wird, wann zerreißt er? Wo sein Fleischesleid im Tod gebrochen wird. Zerreißt er? Mitten in zwei müssen die Cherubim auf die Seite weichen, links und rechts. So zerrissen. Was heißt das jetzt? Nach dem Fall des ersten Menschen, und dann nachher Mann und Weib, Adam und Eva, und sie aus dem Paradies vertrieben wurden, heißt es nicht, und Gott stellte Cherubim mit flammendem Schwert an den Eingang des Paradieses, um den Weg zum Baume des Lebens zu versperren. Warum hat Gott dafür gesorgt, dass die nicht jetzt im gefallenen Zustand hingingen und vom Baum des Lebens gegessen hätten? Dann hätten die nie sterben können. Ja, aber was ich jetzt sagen will, Gott setzte die Cherubim an den Eingang, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewahren. Nicht zu versperren, zu bewahren. Bitte. Jetzt sind die Cherubim hier auf die Seite gedrängt. Ist jetzt der Zugang für uns frei bis da hinein. Jetzt ist der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt. Mose, siehe zu, dass du das Ganze als einen Raum machst. Denn der Scheidepunkt vorhanden, der das Gesetz der Gebote in der Zunge darstellt, nach Epheser 2, der wurde erst später unter die sogenannte Zusammenfügung gehängt. Wir haben jetzt, also wunderbar, da die Grünen, die zeigen immer die Berufsart, die Verwalter und Priester. Und hier haben wir, hier sind wir belehrt worden, der Pflegevater Jesu namens Josef, der Vertraute der Maria, sei Zimmermann gewesen. Naja, der war Baumeister. Was für Chalets und Holzhäuser werden denn in Israel gebaut? Habt ihr schon ein Holzhaus gesehen? Kein einziges. Nein, da steht im Griechischen, er war Tekton. Hier ist der Architekton, der Urbaukünstler, der alles plant. Und da, der Tekton, entschuldigt, habe ich bemerkt, der gehört nicht hierher, nur der Zimmermann hat nicht hier, weil der das Dach macht, die Deckung, ne? Das ist also falsch, sondern Baumeister. Josef war ein Baumeister, der mit Mörtel und Steinen Häuser gebaut hat. Und Jesus war der Sohn des nach außen eines Baumeisters, und der hat kräftig gemauert und mit Mörtel und mit Steinen umgegangen. Also der Tekton, der gehört hierher, ja, zu dem Baukonstrukt, die den Bau erstellen. Das sind Kleinigkeiten. Gut, jetzt lassen wir das und gucken auf die Uhr. Wollen sehen, jetzt ist etwa 10 nach 9. Wann wollen wir schließen?
Noch 10 Minuten? Noch 10 Minuten? So ist das.
Ja, ich darf in dem Fall ja die Dreitaktordnung im Worte Gottes haben wir gesehen, ich repetiere nur noch schnell, im menschlichen Leib, Fleisch, Blut, Odem sind die vergänglichen Modelle für Gestalt, Seele, Geist. Noch einmal, Fleisch und Blut und Odem, das sind die drei Funktionen, das ist mein Buchstabe. Aber Gestalt, Körper und Seele und Geist ist mehr. So sind diese buchstäblichen Dinge wieder Modelle für das Wunderbare. Die ersten Dinge, Fleisch und Blut und Odem, kann jeder Wissenschaftler erforschen, besonders wenn er Mediziner ist. Ne? Aber Geist und Seele können die nicht mehr erforschen. Unsere Psychiater, die nicht im Glauben stehen, die können die armen Patienten nur noch verwirrter machen. In bester Meinung. Die machen genau das, was wir die Freundlichkeit Gottes haben, gar nicht mehr tun zu dürfen. Nämlich, für uns gilt, ich vergesse, was da hinten liegt. Stimmt's? Haben wir schon alles vergessen, was da hinten liegt? Oder lassen wir uns auch noch von Seelsorgen zurückwursteln in Dinge, die gar nicht mehr existieren vor Gott? Merken wir etwas? Das ist keine Seelsorge, sondern das ist Seelverpfuschung. Da wird man noch auf die Reitschule gesetzt. Gott, ihr wisst, was da auf dem Jahrmarkt die Reitschulen sind, die sich um die Achse, eigene Achse drehen. Nicht? Da wird man noch verdreht als vorher. Wenn aber ein Mensch im Glauben steht und dann Seelsorge treiben wird, und dann muss er noch sehr vorsichtig sein, dass er nicht in die Schulweisheit unserer Mediziner und unserer Psychiater verfällt. Muss er noch sehr aufpassen. Wenn Salomo schreibt, auch Unkenntnis der Seele ist nicht gut. Wunderbar so. Fährt weiter im gleichen Atemzug. Und wer mit den Füßen hastig ist, trägt fehl. Was hat das miteinander zu tun? Unkenntnis der Seele und mit den Füßen hastig zu sein. Ich habe gerade das Wort gelesen und denke so, Herr, was hat das miteinander zu tun? Habe ich gerade den Radio eingeschaltet? Da kommt ein Vortrag von einem Psychologen. Und der sagt gerade, wenn ich einen Menschen auch nur sehe, wie er von mir wegschreitet, kann ich an der Art seines Ganges seinen Seelenzustand ablesen. Noch einmal, Unkenntnis der Seele ist nicht gut und wer mit den Füßen hastig ist, tritt fehl. Wann ist man mit den Füßen hastig? Wenn man in Unruhe ist. Und was sollen wir, wo, in welcher Weise sollen wir uns beeifern?
In die Ruhe.
So beeifert euch nun, in seine Ruhe einzugehen. Und wenn wir in seine Ruhe eingehen, das können wir im Glauben üben. In dem Maße, wie wir uns in seine Ruhe hinein eifern, bemühen, machen unsere Füße keine Fehltritte mehr. Dieses Wort habe ich schon viel, seit Jahrzehnten gelehrt. Wer mit den Füßen hastig ist, tritt fehl. Und wer diese Mahnung am meisten übertreten hat, war der Bruder Mudel. Die Schlittschuhläufer, gell? Schlittschuhläufer und Schnellläufer und Hochspringer und weiß was alles gewesen. Also, es ging immer rasch. Und meine Großmutter hat schon gesagt, du bist ein Schutzkörper, überall rennst du an, überall reißt dein Kopf ein und so weiter. Also, Seele, haben wir gesehen. Drittens, Speise. Hier ist Brot, Wein und Öl. Brot. Wir sind ein Brot. Brot stellt seinen Leib dar. Ist Blut und Wein miteinander irgendwie geistlicherweise identisch? Den Kelch der Segnung, den wir segnen, was ist das? Sein Blut, der Kelch, der Wein. Also, Brot, Wein, ist Öl ein Symbol des Geistes? Mhm. So. Weiter, jetzt kommen die drei Zeugen, der Geist, das Wasser und das Blut. Warum darf ich hier Wasser sagen? Ich will es nicht wiederholen. Ja, es nur eines Tages fließt beim Eingang, Ausgang des Tempels bei Ezekiel unter der Schwelle des Eingangs ein Wasser. Also nicht, was da drin Wasser produziert, ich habe schon darauf hingewiesen. Sauerstoff ist das Symbol für den Geist, den Boden. Sauerstoff für den Geist. Er hauchte sie an, nehmet hin, Heiligen Geist, der Boden. Und Das haben wir. Ja. Aha. Wasser. Ein Würfel. 10 mal 10 mal 10 hoch. Und Heiligtum sind 2 Würfel. 1 zu 2. Ein Wasserstoff, ein Sauerstoff und 2 Wasserstoff. Wasser ist hier dargestellt. Solange der Scheideform hier hängt, bleibt hier Sauerstoff, Sauerstoff und hier Wasserstoff, Wasserstoff. Wenn der Scheideform fällt, was passiert dann? Dann fließt Wasser aus dem Tempel. Das ist ja die Hütte seines Leibes. Er sprach vom Tempel seines Leibes. Ne? Und aus dessen Leibe werden eines Tages was? Ströme lebendigen Wassers fließen. Merkt ihr? Wie in der Schrift alles stimmt. Stimmt, wir können sie die Schrift anberühren, wo wir wollen, und die Zusammenhänge werden immer, immer wunderbar. Dann kommt weiter, das sind die 3 Zeugen, ja. Der Geist, das Wasser und das Blut, aber Gott ist Geist, das Wasser ist das Wasser des Lebens und das Blut. Nur die Lebewesen auf der Erde haben in der ganzen Schöpfung Gottes Blut. Wie wir gesehen haben, nur nach der Schaffung der Gestirne, nur da die Blutträger von Vögeln und Fischen über Tiere und dann der Mensch, die Blutträger. Dann kommt der Wille Gottes, der gute Wille sind die Dinge im Vorhof. Der wohlgefällige Wille, erst die Dinge hier drin, und der vollkommene Wille erst hier. Dass ihr zu unterscheiden fähig werdet, zu erkennen den ganzen Willen Gottes, der ein Dreifacher ist, der Gute, der Wohlgefällige und der Vollkommene. Das heißt, liebe Geschwister, damit schließe ich vielleicht ungefähr. Leviten in der Gluthitze der Wüste, da brennt noch Feuer und schlachten und arbeiten, dürfen dann hier, dass sich etwas kühlen, aber das ist auch schon ganz warm, das Wasser natürlich. Sagen, ach, sagt einer zum anderen, du, das halte ich nicht mehr aus, komm, wir arbeiten hier zu 10, wir schieben den Altar da in den Schatten des Heiligtums. Was habt ihr zu so einem Vorhaben? Buchstäblich hätten. Das war für die so selbstverständlich, die konnten nicht mal dran denken. Aber ich habe jetzt das konstruiert. Und möglich wäre es gewesen. Das würde heißen, wir machen das Spielen. Das sind die Ordnungen des Gesetzes. Das sind die Ordnungen der Versöhnung, der Erlösung. An denen hat Gott wohlgefallen. Das hat er nur für gut gefunden. Da hat er wohlgefallen. Und erst die Liebe Gottes und der Geist Gottes und die Liebe des Geistes und die Weisheit, erst hier sind die Dinge, die den vollkommenen Willen Gottes darstellen. Hat einer, wenn einer gewagt hätte, den Räucheraltar da hineinzuschieben, der wäre auch tot umgefallen. Er durfte nur vom Räucherwerk nehmen und vom Feuer und dann da hineingehen und das ein Räuchern, nicht wahr? Aber was heißt das? Hier draußen das Gebet? Nein, die Bitten. Herr, ich bitte dich, schenk das und führ bitte hier draußen. Hier, was hängt dann da? Was bedeuten dann die aufsteigenden Rauchwolken beim Räucheraltar? Die Gebete der Heiligen, das sind hier die Bitten, hier die Gebete. Und wenn der hohe Priester nun mit dem Räucherwerk und der Kohlenblut da hineingeht, dann wird aus Gebet, wird dann hier Anbetung im Geist und in der Wahrheit. Also, bitten, bitte, bitte um etwas, und da Gebete und hier Anbetung. Dann haben wir, das Evangelium der Zeitalter hier. Das Evangelium des Reiches hier. Und das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes hier. Das ist nur von Paulus verwaltet hier. Und das verwalten die 12 Apostel hier. Und das Evangelium aller Zeitalter, haben wir gelernt, besteht nur worin? Das lässt Gott alle, seit es Zeitalter und eine Schöpfung, Geschöpfe gibt. Ehret nur den Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, ruft der Engel, der das Äonische ist, das Evangelium der Zeitalter verkündet, und betet keinen anderen Gott an als ihn. Das ist der ganze Inhalt des Evangeliums, das Gott durch alle Zeitalter laufen lässt. Was muss Petrus da dem Cornelius sagen, als er da eingetreten ist, und Cornelius fast erschüttert ist? So. Unser Gott freut sich an allen, die ihn suchen, die sind ihm wohlgefällig sogar. Suchen. Also. Dann. Ja, das Glaube, Hoffnung, Liebe stimmen, haben wir schon gesehen. Jetzt kommt noch die Sicherheiten. Gewaltig. Soweit ich zu allem dem, was die Schrift bezeugt, und das Wort Gottes uns sagt, ja, Vater, sagen kann, bin ich mal hier im Glauben. Wenn ich dann aber hier hineintreten darf und mich hier drin bewege und sinne über diese wunderbaren Dinge, dann bin ich zu dem fähig, zu dem Jephtha fähig war, ein Gelübde Gott gegenüber auszusprechen. Wie oft lesen wir in den Psalmen und bezahle deine Gelübde. Das ist schon eine, nicht nur ein Ja, das ich gesagt habe, das ist hier im Vorhof. Hier bin ich fähig, Gott ein Gelübde zu geben, das ich dann auch bezahlen kann. Wieder jetzt da, ja? Wunderbar. Und da stand hier drin das Gewaltigste an Sicherheit. Der Eidschwur. Warum schwur Gott bei sich selbst? Dort bei der Opferung Isaaks, weil er bei keinem Höheren schwören konnte. Da wussten wir also, dass es sich um den höchsten Gott handelt. Nicht der derselbe den Abraham aufgefordert hat, den Sohn zu schlachten, das darf ja nicht stehen bleiben, aber nur um zu sehen, dieser höchste Gott schwört bei sich selbst, und worin besteht der Schwur? Und es wird nicht, kann nicht rückgängig gemacht werden, dass eines Tages alle Wesen in den Himmeln, auf der Erde, unter der Erde und in allen Meeren was tun werden, ihre Knie beugen werden und sprechen werden. Nur im Herrn Jehova habe ich Kraft und Stärke. Also ist das Zimmer dann ganz sicher. Und 2-3 Verse vorher stellt sich dieser Gott an dieser Stelle vor. Ich bin Jehova, ich bin der, der Mensch und Vieh und Tier und alles rettet. Zweimal stellt er sich als Rettergott vor und dann kommt der Schwur Gottes des Höchsten. Ich schwöre bei mir selbst. So und so. Und jetzt habe ich noch ein kleines Letztes. Also, das habe ich schon gesagt. Hier die Bitten, hier die Gebete und die Anbetung. im Geist und in der Wahrheit. Solche sucht unser Gott. Für heute soweit.
Eine kleine Ergänzung.
Sehr gern.
Du hast vorhin gesagt, dass der Sprachgott hier,
ja,
dass Gott redet, ja, von über dem Sühnedeckel und zwischen den Cherubim, und wir gut tun, nur auf diesen Sprachort zu hören,
ja,
und nicht auf irgendwelche anderen Einflüsterungen. Der Meinung ist Paulus auch, nur hat er es sogar noch viel deftiger ausgedrückt. Du warst sogar recht zart in deiner Formulierung, und zwar ein paar Verse nach Kolosser 2, nämlich im Vers 8. Sehe zu, dass nicht jemand sei, der euch als Beute wegführe durch die Philosophie,
aha,
und durch eitlen Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt. Sehr schwach ausgedrückt heißt da nämlich Stoichaia tu Kosmou, also die Kosmokratoren und Weltbeherrscher in der Geisterwelt,
ja,
die sich ja dann menschlicher.
Ja, ja, da, das Leute sind die bedienen. Satzungen, die dieser Fürstentümer und Gewalten, ja, in. Also, das sind weltliche Satzungen. Ne?
Also, die Einflüsterungen, die,
ja,
von irgendwo, ja, anders herkommen,
ja,
vor denen, ja, wart er, und sehe zu, ja, dass, ja, niemand euch verführe.
Ja, ja.
Also,
ja,
ist das, und ich meine, gerade in unserer heutigen Zeit vermehrt.
Oh, ganz
und ja, es deckt sich ja auch mit denen, du hast es vorhin erwähnt, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen eben diese Verführer.
Ja. Ja.
Und anschließend wird ja die Waffenrüstung als Tauglichkeitsinstrumente dazu aufgeführt. Und ich erinnere nur, dass alle die Stücke der Waffenrüstung, mit Ausnahme von einem, alles Verteidigungsinstrumente Waffen sind.
Ja.
Nur das Schwert des Geistes kann auch zum Angriff benutzt werden, ein Schwert. Die anderen sind alle Verteidigungs.
Nicht mal, auch das Schwert ist nicht zum Angriff gegeben, sondern nur zur Verteidigung. Ja,
ja, aber das ist unser Angriffswaffe.
Er greift auch das Schwert des Geistes, heißt, welches, weiß, nicht das Wort Gottes ist, sondern Aussprüche Gottes. Wenn ich irgendwie vom Feind angegriffen werde oder versucht werde oder irgendwie, wenn ich jetzt mit einem Wort Gottes, mit einem Ausspruch Gottes, so wie Michael den Satan Schachmatt gesetzt hat, mit einem Ausspruch Gottes: Der Herr schelte dich, Satan. Hat also nicht gewagt, ihn selber nicht. Der Herr schelte dich, Satan. Das war ein Ausspruch, ein göttlicher Ausspruch. Das war Verteidigung. Der Satan wollte den Leib des Mose nehmen, den Gott ja begraben hat.
Also es kam mir ja nur darauf an, darauf hinzuweisen, dass viele Einflüsterungen um uns herum sind. Die Welt steht ja ganz unter diesen Einflüsterungen, und an uns kommen sie auch versteckt und listenreich, und dass wir aufgefordert sind, die ganze Waffenrüstung Gottes gegen diese Verführungen zu ergreifen.
Da möchte ich aber doch in dem Punkt auch noch eine Ergänzung bringen, dass, und dabei an Sprüche 1, in Sprüche 16, Vers 1 erinnern, und in Sprüche 16, Vers 9, dass die Entwürfe unseres Herzens, und damit ist auch die Lust eingeschlossen, Sache des Menschen ist. Mehr brauche ich ja nicht zu sagen. Ist Sache des Menschen, eines jeden Menschen von uns.
nach seiner Weise. Und nach Sprüche 16, Vers 9 steht dann ja klar geschrieben, da heißt es,
der Mensch erdenkt seinen Weg ab.
Das Herz des Menschen,
erdenkt seinen
Weg. Und die, das sind die Entwürfe des Herzens in Vers 1. Und es kommt zwar nach, aber Yahweh lenkt seine Schritte.
Das heißt, die kommen, was das Herz des Menschen erdenkt, was er tun will. Nur soweit Gott, der das erforscht hat, das genehmigt hat.
Ja.
So, nur so lenkt Gott die Schritte.
Und was denn nach Sprüche 16, Vers 1b genehmigt wird, genehmigt ist, ist wahrscheinlich nicht einmal vollkommen noch Gott wohlgefällig. Allenfalls vielleicht gut.
Nochmal, was
ist Bestandteil des Ratschlusses, oder?
Was Gott genehmigt nach Sprüche 16, Vers 1b, in den Entwürfen unserer Herzen.
Ja, das ist nur gut.
Ich sage ja nicht einmal vollkommen.
Allenfalls gut. Nur, das heißt, genau die Sache mit Josef und seinen Brüdern ist hier die Illustration. Er offenbart sich endlich seinen Brüdern. Ich bin Josef, den ihr verkauft habt. Die erschrecken zuerst zu Tode. Und sagt er ihnen, fürchtet euch nicht. Denn Gott hat mich hierher nach Ägypten gebracht. Fährt aber richtig weiter. Ihr allerdings gedachtet es darin, böse zu machen. Gott aber, der eure bösen Herzensentwürfe kannte, gedachte es gut zu machen, als er sie euch zur Durchführung genehmigte. Denn heute, wie ihr seht, ganz Israel ist gerettet, ganz Ägypten ist gerettet und die ganze damalige Welt war gerettet. Deshalb bekam Josef den Namen Zaphnat-Paneach. Das heißt, der Ritter der ganzen Welt. Ja. Also, alles Böse, was Gott genehmigt zur Ausführung, nur so weit, als er weiß, aufgrund von Golgatha kann ich nicht nur alles wieder gut machen, sondern kann ich meine Barmherzigkeit und meine Gnade noch wunderbar unter Beweis stellen. Danke, Hans.
Dann wollen wir nur noch danken.
Ja.
Wir möchten es mit einem erfüllten Herzen tun, lieber Vater. Ja, wir sind überwältigt immer wieder neu, was dein Wort uns alles darstellt. Und wie fremd uns noch, wie unbekannt so vieles ist. Wir danken dir aber, dass wir in deinem Frieden, deiner Ruhe sein dürfen und sind glückselig darüber, dass wir in aller Unvollkommenheit, in allem Schwachen, dass auch Paulus sagt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark, dass wir das dürfen. Du willst immer in unserem Leben größer sein, gerade in aller Schwachheit. Wir danken dir für das Geborgensein und dir auch für die Nacht. Wir denken auf der unsrigen, auch alle, die wir zu unserem Hause zählen, lehre uns auch darin immer wieder neu aus deiner Gnade heraus zu glauben, zu nehmen aus der Überfülle des gedeckten Tisches. Lieber Vater, wir beten dich an, wir huldigen dir.
Danke.
Alles, was du uns in deinem geliebten Sohn und in dem Namen Jesu gegeben hast, indem wir auch die Festungen, die in uns vielleicht noch da sein könnten, und wenn sie gebaut sind, die alle wider dich sind, im Namen Jesu zerstört werden können, und zerstört werden. Vater, wir danken dir. Amen.
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 Amen. Dann möchte ich uns nur noch mal dieses Gefäß da vielleicht.